Shalom, Besalam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Heute hier ist Frau Dr. Laura Altmann. Hallo, Frau Dr. Altmann.
Hallo.
Frau Dr. Altmann, ich sage jetzt einfach mal Frau Altmann, das ist einfacher. Promovierte 2020 am Lehrstuhl für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis an der TU in München. Und eines Ihrer Forschungsinteressen ist die Geschichte der modernen Architektur und des Designs in Deutschland und im britischen Mandatsgebiet Palästina bzw. Israel von 1920 bis 60. Und wir unterhalten uns heute über ein Projekt, das wir schon seit der neuen Webseite, das heißt seit anderthalb Jahren, glaube ich, kann das sein, auf unserer Webseite haben, worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, was jetzt unbedingt nachgeholt werden soll. Und sie hat dieses Projekt oder leitet dieses Projekt und forscht an diesem Projekt gemeinsam mit unserem Rektor Dr. Andreas Brämer.
Und Sigal Davidi aus Israel.
Genau. Dann erklären Sie doch mal, Frau Altmann, in zwei Sätzen, worum es in dem Projekt Erna Meyer und das moderne Heim geht.
Erna Meyer war eine Volkswirtin, Jahrgang 1890, der es gelungen ist, als Quereinsteigerin großen Einfluss auf die eigentlich männerdominierte moderne Architektur in der Weimarer Republik zu haben. Und sie war so erfolgreich, dass sie ihren Erfolg und ihre Theorien ins britische Mandatsgebiet Palästina transferieren konnte. Und wir wollen das bisherige Narrativ zum Wirken moderner jüdischer berufstätiger Frauen ihrer Generation verändern und vielleicht vielschichtiger und diverser erzählen.
Wie sind Sie denn auf die Frau Meyer gekommen?
Über meine Doktorarbeit zur ersten bayerischen Regierungsbaumeisterin Hanna Löw. Hanna Löw wurde, weil sie als einzige Frau im Hochbauamt der Oberpostdirektion in München gearbeitet hat, der Entwurf der sogenannten Münchner Küche zugeschrieben.
Quasi. Von welchem Jahr reden wir?
Von den 1920ern.
Mhm, okay.
Genau. Und das ist quasi so eine erneute Marginalisierung durch die Geschichtsschreibung. Also eine Frau in einem großen Bauprojekt in den 20er Jahren muss natürlich die Küche im Projekt gezeichnet haben. War aber nicht so. Es war Erna Meyer, die diese Küche entwickelt hat, zusammen mit dem Architekten Walter Schmidt für eine Versuchssiedlung und die Münchner Ausstellung Heim und Technik 1928. Und nachdem ich immer wieder den Namen Erna Meyer gelesen habe und in Texten zum neuen Bauen immer wieder sie aufgetaucht ist, habe ich mich doch sehr gewundert, dass es nur immer ein paar Absätze oder vielleicht mal ein, zwei, drei Seiten über sie gibt, aber nicht mehr.
Und dann dachten Sie sich, okay, das ist eine Frau, die hört sich oder klingt spannend, schaue ich doch mal, wer die Frau wirklich war. Und wer war sie?
Genau, Erna Meyer war eine der ersten promovierten Frauen Deutschlands, nämlich 1913 hat sie an der heutigen Humboldt-Universität, wurde sie promoviert in Nationalökonomie. Und sie war, wir nennen sie eine Architekturschaffende und eine Frau, die eine einfach sehr beeindruckende
Ganz
Karriere
kurz Unterbrechung.
Gemacht hat.
Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einer Architektin und einer Architekturschaffenden?
Da komme ich später noch dazu.
Okay, muss ich mir aufschreiben.
Genau. Und sie war eine ganz besondere Strategin mit einem faszinierenden Netzwerk, beruflich wie privat.
Was unterschied denn Ihre Ideen neuen Hauswirtschaft von den traditionellen Vorstellungen von Haushalt und Hausarbeit?
Genau, also der neue Haushalt war Teil der Rationalisierungsbewegung, die in den frühen 20er Jahren aus den USA nach Deutschland gekommen ist und so Theorien aus dem Fabrikmanagement in den privaten Haushalt übertragen hat. Die Aufgaben wurden in einzelne Schritte aufgeteilt, erforscht und strukturiert und alles auf Effizienz, Kosten und Zeitersparnis getrimmt. Sozusagen die Hausfrau als Managerin, professionalisiert, aufgewertet und mit mehr Energie für andere Themen und Aufgaben im alltäglichen Leben. Genau, weil auch damals schon die Doppelbelastung natürlich ein Thema war.
Das heißt aber, die Ideen gab es eigentlich schon, nur nicht im privaten Haushalt.
Nee, es ist Teil der Rationalisierungsbewegung und ist über eine amerikanische Hauswirtschafterin, Haushaltsreformerin. Das Buch wurde 1922 übersetzt, kam nach Deutschland und so ist es dann sozusagen bekannt geworden in Deutschland und die Erna Meyer hat das weiterentwickelt.
Ah, okay, weil einfach die Frauen sich zu lange auch mit dem Haushalt aufhalten, wo sie doch eigentlich auch noch nach dem Kind schauen sollten.
Auch das, aber vielleicht auch, also es ging auch um die berufstätige Frau und im Allgemeinen auch um der Frau Freiraum für vielleicht andere geistige Leistungen oder Freuden.
Ja, also ich glaube, also bei ihr denke ich auch, dass es eben im Positiven gedacht war und pragmatisch eher gedacht war.
Da sind so die Analysen unterschiedlich, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass jede Frau in der Generation, die sich mit Themen, die den Alltag der Frauen erleichtert haben, beschäftigt haben, schon sozusagen ein pro-feministischer Ansatz. Das ist, genau.
Und können Sie ein Beispiel geben, was sich ganz konkret verändert hat an Küchen- oder Wohngrundrissen aufgrund von Anna Meyer?
Ja, also statt einer raumverschwendenden Wohnküche oder einer isolierenden Laborküche, die man jetzt zum Beispiel von der Frankfurter Küche kennt, hat sie so eine Art effizienten Hybrid vorgeschlagen, also eine Einbauküche mit festen Möbeln, aber nur an drei Seiten und eine Essecke getrennt durch eine Glasscheibe, die Küchendämpfe abgehalten hat und trotzdem noch Gemeinschaft ermöglicht hat. Oder sie hat auch zum Beispiel komplette Küchen in einem Schrank untergebracht, die man einfach quasi in einen Raum stellen konnte und schwupps war es eine Küche.
Die ist so ein bisschen Form follows function.
Also. Ja, ja, genau.
Und ist denn was dabei gewesen, wo Sie sagen, ach, das kenne ich, das haben wir, also was ich so, das mit der Glas-Trennscheibe ist jetzt eher nichts, was sich im privaten Bereich durchgesetzt hat. Aber andere Dinge, ich meine, so eine Eckbank in der Küche, ja schon, die Essecke.
Ich glaube im Allgemeinen, ob das jetzt unbedingt aus den Entwürfen von Anna Meyer oder von anderen Haushaltsreformerinnen entstanden ist, es gibt schon das sinnvolleres Strukturieren der Schränke zum Beispiel und kleinere Grundrisse, ja auf jeden Fall.
Und also Anna Meyer war jüdisch, promovierte Ökonomin und Hauswirtschaftsreformerin. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Architekturschaffende und Architektin?
Das kommt noch später.
Okay, gut. Welche Rolle spielt denn die Kombination, jetzt lasse ich das Architekturschaffende weg, aus Geschlecht, Profession, jüdische Identität für ihr Wirken?
Ich kann es versuchen zu beantworten, das ist aber ziemlich schwierig und da brauche ich wahrscheinlich das ganze Buch, an dem ich gerade schreibe, um das zu beantworten. Ich fange jetzt mal mit der Identität an. Also jüdische Zugehörigkeit war und ist ja kein statischer Zustand, würde ich mal sagen. Anna Meyer ist als preußische Beamtentochter assimiliert aufgewachsen und hatte wenig offensichtlich jüdisch-kulturelle oder religiöse Bildung in ihrem Elternhaus, was aber, wie wir heute verstehen, vielleicht gar nicht unbedingt was mit einem nicht-jüdischen Aufwachsen zu tun haben muss. Das ist ja viel komplexer. Und mit dem Verlust ihrer Karriere und ihres Lebens in Deutschland, der Immigration und dem Ankommen im britischen Mandat, hat sie sich dann doch sehr für Sprache, Kultur, Religion interessiert und hat sich als Volkswirtin stark für das Nation-Building engagiert. Ich denke, sie ist ein ganz gutes Beispiel für eine sensible, vielschichtige jüdische Zugehörigkeit sozusagen ihrer Generation.
War sie verheiratet?
Sie war verheiratet, soweit man das von außen beurteilen kann, auch sehr glücklich. Ihr Mann ist leider 1932 an einem Krebsleiden verstorben, aber sie haben viel zusammengearbeitet. Interessanterweise, er war Ingenieur, war sie normalerweise seine Vorgesetzte. Also sie war die Herausgeberin der Zeitschrift, er hat dort Texte veröffentlicht.
Und haben Sie Kinder?
Nein, keine Kinder. Immer Hunde. Genau, und Anna Meyer hat sich für Frauen eingesetzt, natürlich, weil Männer haben das in ihrer Generation nicht getan. So. Sie hat selbstverständlich studiert, genau wie ihre Brüder, und sie hat gearbeitet, genau wie ihr Mann. Also deswegen denke ich, ihr Geschlecht hat schon durchaus eine Rolle für ihr Schaffen gespielt. Und ihr ganzes Schaffen ist eine Weiterentwicklung und Transformation ihrer Ideen. Und die Grundlage war die Dissertation. Und die wiederum hat sich mit den, den Haushaltsausgaben ihrer Eltern beschäftigt. Und deswegen glaube ich, dass alle drei Faktoren, also Identität, Geschlecht und ihre Ausbildung in unterschiedlicher Gewichtung zu verschiedenen Zeitpunkten zusammengedacht ihr Schaffen sozusagen bestimmt haben.
Ihre Eltern waren was vom Beruf?
Die Mutter war, soweit ich weiß, Hausfrau und der Vater war Richter in Berlin.
Und wie lässt sich die Anna Meyer in die Geschichte des neuen Bauens und des modernen Designs einordnen?
Ja, also Anna Meyer hat eine bedeutende Rolle gespielt. Wir müssen aufhören, die Heldengeschichten von den vor allem männlichen Architekten erzählen, die so diese Riesenprojekte realisiert haben, ganz alleine. Das neue Bauen und die Bauwerke und ihre Errungenschaften waren eine gemeinsame Leistung vieler verschiedener AkteurInnen. Architektur ist eben mehr als ein Bauwerk oder eine Zeichnung. Es ist auch Theorie und Diskurs, es sind Normen und Produktionsformen und Wege, es sind Schulen, es sind Ausstellungen, Objekte und das Zusammenspiel von all dem.
Das geht jetzt gerade schon in die Richtung meiner nächsten Frage, die ich stellen wollte, weil ich bin nicht so bewandert mit Architektur, interessiere mich aber dafür und gerade, wir hatten es vorhin von Bauhaus, habe natürlich die Bauhaus-Tour mitgemacht in Tel Aviv. Und dann sind eben so Namen wie Van der Rohe, Gropius, wie auch immer, sind ein Begriff. Erna Meyer natürlich nicht. Wie kommt das?
Erna Meyer hat auf jeden Fall mit beiden zusammengearbeitet. Aber ich würde sagen, die beiden Herren sind deswegen bekannt, weil Mies und Gropius mussten nicht fliehen und mussten nicht alles zurücklassen. Sie sind emigriert mit prestigeträchtigen Positionen schon in der Tasche. Das ist ein Unterschied. Sie waren beide Männer. Beide haben dafür gesorgt, dass ihre Werke ausgestellt und rezensiert wurden. Sie haben sich quasi selber in den Kanon eingepflegt. Sie waren Architekten und die Gebäude stehen noch, auf den Plänen stehen ihre Namen. Und dann kommt noch dazu, das Bauhaus war und ist eine Marke. Und die wenigen verstehen, dass das Bauhaus eben eine Schule war und gar kein Stil.
Hm. Ja. Womit wir jetzt auch schon wieder diesen Unterschied zwischen Architekturschaffenden und Architekt näher kämen.
Ja.
Da Architektur heißt, Architekt ist jemand, der dessen Name dann auf dem Gebäude steht, während Architekturschaffende eher die Person ist, die zu dem entstehenden Konstrukt beiträgt?
Ich muss ja gestehen, dass Architektur schaffen, das ist eine Eigenkreation von uns im Projekt.
Ach,
es ist kein feststehender Begriff.
Da hätte ich jetzt auch gar nicht drauf kommen können.
Wir etablieren den jetzt, weil ein Architekt, das ist ja ein Ausbildungsberuf, also ein Mensch, der ein ausgebildeter Architekt ist, arbeitet als Architekt. Heute. Aber eben indem wir sagen, dass Architektur nicht nur das stehende Gebäude ist oder der gezeichnete Plan, sondern indem wir das ausweiten, gibt es eben noch andere AkteurInnen, die sich mit Architektur beschäftigen und an der Architektur beteiligt sind. Und das sagen wir im Fall von Erna Meyer, macht sie zu einer Architekturschaffenden, weil sie beteiligt war.
Okay, also ich kann eben dann auch Menschen mit einbeziehen, die ansonsten vielleicht komplett unter den Tisch gefallen wären.
Ja.
Und wo dann einfach nur die großen Namen eben noch von Bedeutung sind, wo es aussieht, als seien sie allein Gestalter und Erschaffer.
Genau.
Inwiefern war dann, wobei Sie das auch schon ein bisschen schon beantwortet haben, aber ich frage es trotzdem noch, der moderne Haushalt für Meyer auch ein Projekt der Emanzipation? Für Frauen.
Ja, auf jeden Fall, weil das Ziel Arbeit und Kraftersparnis war, zum Ausruhen oder für mehr Energie, für was anderes Geistiges, quasi als Befreiung von der Haushaltssklaverei. Und übrigens ein Zitat aus einer Publikation von Erna Meyer, mach dich endlich frei von der Haushaltssklaverei. Und Erna Meyer hat auch in dieser Publikation zum Beispiel die Hausarbeit auf die verschiedenen Familienmitglieder beider Geschlechter verteilt. Das war schon was Ungewöhnliches für die Zeit.
Das heißt, wer war wofür zuständig?
Also zum Beispiel der Ehemann, der durfte auch abtrocknen. Und der Sohn, der hat in der Früh die Schuhe geputzt und so weiter. Das war so der Vorschlag.
Ja, vielleicht hat es ja bei ihr zu Hause mit ihrem Mann auch so funktioniert.
Ja, das weiß ich nicht. Ja,
weiß man nicht. Ja. Als sie dann 1933 emigrieren musste ins britische Mandatsgebiet, konnte sie dann nahtlos weiterarbeiten?
Ja, also durch ihre internationale Bekanntheit hat sie nahtlos Aufgaben und Jobs bekommen. Aber natürlich gab es im entstehenden Staat ganz andere Themen, die wichtig waren. Die Stärkung des Staates von innen war immer ihr Anliegen. In Deutschland, aber auch in der neuen Heimat. Im britischen Mandatsgebiet war sie nicht mehr viel mit Architektur beschäftigt, sondern hat den neu ankommenden Frauen bei der Integration helfen wollen, eben indem sie dieses dreisprachige Kochbuch geschrieben hat, indem sie die Volkswirtschaft gestärkt hat, indem sie sich für die Verwendung lokaler Erzeugnisse eingesetzt hat und so weiter.
Was heißt denn, sie hat die Volkswirtschaft gestärkt? Wie stärke ich die Volkswirtschaft?
Ja, indem sie sie war ja Volkswirtin, indem sie dafür für die Kochbücher zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass auch hauptsächlich lokale Produkte verwendet werden.
Genau. Um zurückzukommen nochmal auf das Projekt zwischen Deutschland und Israel, untersuchen Sie da auch Fragen eben der jüdischen Identität, Nationalität, Zugehörigkeit im Zusammenhang mit der Gestaltung des neuen Heims? Oder des modernen Heims?
Ja, auf jeden Fall.
Also mit welchen Quellen arbeiten Sie denn da konkret? Eher mit Texten, die eben auch von Erna Meyer mit der Zeitschrift rauskamen? Oder mit Bauplänen, Fotografien? Wo? Deutschland, Israel?
Alles das, also ihre vielen, vielen Publikationen, weil bisher eigentlich hauptsächlich 2 bis 3 ihrer Hauptpublikationen nur erforscht wurden. Es sind aber viel mehr, also fast 80 bis zu ihrer Emigration, und auch im britischen Mandatsgebiet hat sie publiziert und 1968 ihr letztes Buch in Israel veröffentlicht.
Also wann ist sie gestorben nochmal?
75.
Okay.
Ja, genau. Aber eben auch Baupläne, Fotografien, sehr, sehr, sehr viele Briefe mit ihren Gästebüchern aus Deutschland, dem britischen Mandat und Israel, mit Druckstöcken, Kassenbüchern, Nachlässe, nicht nur ihr eigener, sondern auch von anderen, von WegbegleiterInnen, ihre Restitutionsakten. Wir haben mit Zeitzeuginnen gesprochen.
Krass, gibt es blinde Flecken? Es hört sich gerade so an, als könnte man wirklich von allen Seiten beleuchten.
Es gibt bestimmt blinde Flecken, aber ich muss sagen, ich stoße eigentlich nicht an Grenzen. Also ich habe gelernt, dass man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen suchen muss. Auch, dass man in einigen Archiven einfach mehrmals dieselbe Frage stellen muss, damit man die Antwort bekommt. Manchmal jahrelang dieselbe Frage, gebetsmühlenartig, und plötzlich kriegt man die Antwort. Warum, weiß keiner. Ich habe auch gelernt, dass es unglaublich viel Material gibt, das bearbeitet werden sollte und einfach zu schnell aufgegeben wird. Es liegt wahnsinnig viel in Archiven. Ich habe gelernt, dass man immer unterstützt wird, wenn man nett fragt, dass man selber suchen muss und mit Menschen in Archiven sprechen, die dort arbeiten, in Archiven und Sammlungen, dass man denen zuhören sollte. Und außerdem ist es für mich immer wieder überraschend, was meine Kollegin, meine israelische Kollegin und ich wechselseitig aus Archivmaterial ziehen, wenn wir gemeinsam recherchieren, weil wir verschiedene Fach- und Sprachkompetenzen haben, weil sie in Israel aufgewachsen ist und ich in Deutschland. Und es ist sehr fruchtbar, was da so rauskommt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das macht auch bestimmt viel Spaß, wenn dann so Sachen plötzlich, man so, sich so ein Netz bildet und so verbunden wird. Warum lohnt es sich denn überhaupt, dass ich mich 2026 mit einer jüdischen Haushaltsreformerin der 20 Jahre und 30 Jahre beschäftige? Also was kann mir Anna Meyer jetzt in unserer Gegenwart, in meiner Gegenwart sagen?
Also ganz ehrlich, wenn man das Datum auf den Briefen und Artikeln nicht sehen würde, die Sprache vielleicht teilweise etwas modernisieren würde, könnte man viele Debatten zur Vereinbarkeit oder der Gleichbehandlung oder so, die da verhandelt werden, 1:1 auf die heutige Zeit übertragen.
Wie traurig.
Ja, ich finde es auch erschreckend, wie modern die Menschen damals waren, was sie gedacht haben, wie sie gedacht haben, was sie gewusst haben und an was sie geglaubt haben. Und trotzdem war die Gesellschaft schon mitten in einer Vorbereitung auf die Shoah.
Wir hatten jetzt gerade den Equal Pay Gap Day, wo wieder rausgefunden wurde, erstaunlich, erstaunlich, surprise, surprise, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Sind das alles Debatten wahrscheinlich, die es da auch schon gab? Sie hatten es schon angerissen, Care-Arbeit, Doppelbelastung.
Hundertprozentig, zu 100%.
Das heißt, ich schaue mir dann Briefe aus den 20, 30 Jahren an, ja, und denke, und es hat sich immer noch nicht viel geändert.
Leider ja. Tut mir leid.
So. Oder anders, dann, aber was können wir denn dann aus Anna Meyers Arbeit, also über die Verbindung von Technik, Architektur und Geschlechterrollen lernen? Etwa jetzt gerade auch im Hinblick auf Smart Homes oder die aktuelle Wohnungsbaupolitik?
Also auf jeden Fall, dass es absolut sinnvoll ist, sich mit neuartigen technischen Errungenschaften zu befassen und dass Wohnungsbaupolitik nicht von PolitikerInnen und ArchitektInnen alleine betrieben werden sollte, sondern dass die späteren Bewohnenden und Nutzenden in die Planung integriert werden müssen, damit auch später Genutztes gebaut wird, nichts verschwendet wird oder später vielleicht sogar verödet. Auch würde ich sagen, dass man die Menschen mit den neuen Technologien vertraut machen sollte, ihnen die Angst nehmen, ganzheitlich erklären, vermitteln, niederschwellig. All das hat Anna Meyer in allen ihren Aktivitäten gemacht.
Ja, wir hatten uns vor der Aufnahme, hatten wir uns darüber unterhalten, auch gerade jetzt bei Generationen, die eben nicht aufgewachsen sind mit einem Handy, mit einem Smartphone, mit Internet, geschweige denn KI, dass da so der holistische Ansatz fehlt.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, hat Anna Meyer auch Verbesserungen vorgeschlagen an Geräten oder zog sich Architektur immer auf Wohnräume, Küche? Oder gab es auch, dass sie gesagt hat, was weiß ich, sie macht einen Kühlschrank auf und sagt, also eigentlich wäre es geschickter, das Gefrierfach wäre...
Absolut. Also absolut, das hat sie, also auch bei den kleinen Dingen, also zum Beispiel hat sie sich stark so einem Abtropfbehälter für Geschirr beschäftigt, aber auch mit allen anderen Geräten. Und es gibt so ein Zitat aus ihrem Buch von 1926, in dem sie schreibt, auch der Idealbesen kann ein Glücksspender sein. Ich muss oft ziemlich lachen, es ist oft sehr lustig.
Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass man merkt, dass wenn man alt wird, wenn man sich darüber freut, dass man, wenn man Staub saugt, nur einmal die Steckdose wechseln muss. Aber was ich da noch fragen wollte, wie geht es denn Ihnen damit? Also ich weiß, wir haben daheim eine French Press und ich habe mir letztens überlegt, ob man nicht für diese French Press, wir reden hier von einer Kaffeepresse, ob man nicht so eine Bürste erfinden könnte, um diese French Press perfekt zu reinigen und was dann mit dem Kaffeesatz passiert, da sitze ich noch dran, bevor ich mir das patentieren lasse. Aber läuft man teilweise vielleicht auch durch die Gegend und oder in die eigene Küche? Und überlegt sich, was man wie verbessern könnte oder verbessern wollte?
Ja, das auf jeden Fall. Aber mir fallen auch immer Sachen auf, die ich für selbstverständlich gehalten habe, wie zum Beispiel die Springauf-Mülleimer. Ja. Das war ja quasi damals eine neue Entdeckung, damit man den schmutzigen Mülleimer nicht anfassen muss. Also mir fallen schon viele praktische, einfache Gerätschaften auf.
Und man läuft nicht durch die Gegend, denkt sich, das könnte ich besser und ich hätte hier mal einen Verbesserungsvorschlag.
Für Haushaltsgegenstände eigentlich nicht unbedingt. Ich denke mir, also wenn ich so die Briefe von Erna Meyer lese, wenn die ein Problem gesehen hat, dann hat sie sich überlegt, welchen Experten, welche Expertin kenne ich und frag mal nach. Eine Sache, die ich sehr lustig finde, die sie in Briefen immer wieder geschrieben hat mit einem Mediziner, war, ob man für giftige Substanzen, die im Haushalt gebraucht werden, ob man da nicht eine stachelige Flasche herstellt, damit man sofort, ohne nachzudenken, ohne aufs Etikett zu schauen, weiß, Vorsicht, giftig. Das fand ich sehr lustig.
Hatte sie Humor? Also ich meine, Sie können jetzt sie in den Briefen...
Ja, also da muss ich jetzt ganz klar Ja sagen.
Ja. Dann macht das viel mehr Spaß, wenn ich die Briefe durchlese.
Ja,
ich
das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, ja.
Und nach einer Zeit hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man die Person ein bisschen kennt. Vielleicht?
Da passe ich auf, weil ich glaube, also...
Das ist anmaßend.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man jemanden nicht kennen kann, wenn man ihn nicht kennt.
Das Gefühl hat man.
Ja, das stimmt.
Wie lange beschäftigen Sie sich mittlerweile mit Erna Meyer?
Muss ich das jetzt sagen?
Lange reicht auch.
Nein, ich sag's gerne. Eigentlich würde ich sagen, seit 7 Jahren.
Okay, das eigentlich hinterfrage ich jetzt nicht.
Naja, die Frage ist, also ich habe sie während der Forschungsarbeit für meine Dissertation ist sie mir über den Weg gelaufen und ich habe seitdem nicht aufgehört, mich mit ihr zu beschäftigen und dann irgendwann beschlossen, das muss ein richtiges Projekt werden, aber ich habe nie pausiert, also ich habe immer
Gibt es denn aus der Familie noch irgendjemanden?
Ja, es gibt eine Großnichte und es gibt, es gab bis vor kurzem einen Ziehsohn und der hat auch noch Kinder, ja.
Es gibt die sind in Israel?
Nein, die sind in Kanada und in Schweden und so.
Okay. Ja. Und gibt es denn in dem Projekt eine Entdeckung, von der Sie sagen, die hat Sie persönlich besonders überrascht oder auch berührt?
Ja, ich würde sagen, im Allgemeinen, wie viele erfolgreiche akademische Fachfrauen es in der Weimarer Republik gab und wie politisch die agiert haben und wie wenig wir darüber wissen, das finde ich wirklich heftig. Ja, ich finde vor allem die Vernetzungen, über die wissen wir wenig.
Hoffentlich hoffen wir, dass das nicht so bleibt. Also ich denke, es
ist... Auf jeden Fall, das ist ein ganz großes Forschungsdesiderat, würde ich sagen.
Und was würden Sie Menschen raten, die sagen, oh, ich würde tatsächlich gerne mehr über Erna Meyer erfahren, auf ihr Buch warten?
Das natürlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Im Hinterkopf haben, aber wenn die sagen, ja. Ich möchte jetzt gleich schon mal loslegen.
Ja. Also ich finde immer noch am besten von Uta Masbeck und Regina Prinz, die Neuen kommen, weibliche Avantgarde in der Architektur der 1920er Jahre. Da gibt es einen ziemlich guten Text, zu Erna Meyer und das Buch ist schon 20 Jahre alt, ist von 2004, 22 Jahre. Und dann natürlich alle meine Artikel über Erna Meyer.
Und wann soll das Buch rauskommen?
So, wir haben jetzt noch 2 Jahre.
Auf Deutsch?
Auf Englisch. Die erste Idee war ja, weil Erna Meyer hat 1936 einen Bestseller im britischen Mandatsgebiet geschrieben, wie kocht man in Eretz Israel. Es ist dreisprachig und eigentlich haben wir am Anfang gesagt, wir sollten unbedingt ein dreisprachiges Buch herausgeben, aber das können wir leider nicht realisieren.
Sehr schade. Schade.
Ja, es wäre super gewesen. Es ist vor allem schön, also Englisch, Deutsch, Hebräisch, weil man da einfach auf, vor allem an verschiedenen Seiten das Buch starten kann. Das passt irgendwie ganz gut.
Ach, aber so, wir freuen uns auch aufs Englische. Ja. Was würden Sie denn sich wünschen, dass von Anna Meyer bei den oder und ein Projekt bei anderen Menschen hängen bleibt? Oder jetzt auch von unserer Folge heute? Mhm. Wenn jemand diese Folge hört, was möchten Sie, was hängen bleibt?
Vielleicht ein Gefühl dafür, dass Biografien und Identitäten und Geschichten vielschichtig und fluide sind und natürlich, dass ihr Name hängen bleibt, also als eine der Protagonistinnen des neuen Bauens.
Vielen, vielen Dank. Bevor ich jetzt noch aufhöre, stelle ich ja immer den Gästen eine Frage, die sich entweder bezieht auf eine Empfehlung bezüglich Film, Musik, Buch, Podcast, was auch immer, oder aber eine Erfahrung oder Begebenheit oder Begegnung, die das eigene Leben geprägt hat. Wozu möchten Sie sich denn gerne äußern?
Darf ich zwei Bücher empfehlen?
Absolut.
Gut, dann muss ich natürlich das endlich erschienene englische Buch von meiner Projektpartnerin Sigal Davidi empfehlen. Tatsächlich nicht aus emotionaler Verpflichtung meiner Projektpartnerin gegenüber, sondern tatsächlich, es heißt Modern Architecture and Gender in Pre-State Israel. Und es ist ein ganz tolles Buch über die ersten Architektinnen im britischen Mandatsgebiet Palästina. Und schon das Titelbild ist sehr toll. Es zeigt nämlich eine Architektin und einen Bauarbeiter. Und das ist wirklich ganz toll. Und dann How to Repair a Broken World, das Buch über die Hadassah-Gründerin Henrietta Scholt von der israelischen Historikerin Dvorah Hakohen. Ich habe das Buch verschlungen. Und ich bin einfach sehr beeindruckt davon, dass sie, dass eine Geschichtsprofessorin anhand dieser Biografie die unheimlich komplexe historische und gesellschaftliche Themen so spannend erzählen kann und es nicht vereinfacht und so spannend erzählt. Das ist ein ganz tolles Buch.
So hört sich's an. Vielen, vielen Dank. Also Frau Dr. Altmann, vielen Dank für die Zeit, dass Sie die Zeit jetzt nutzen konnten während Ihres Aufenthalts in Heidelberg. Und dann wünsche ich noch alles Gute weiterhin für das Projekt.
Ja, vielen Dank.
Und bis dann. Letraot ad pam haba.